Hast du Träume? Hast du Träume in deinem Herzen? Und für welchen deiner Träume würdest du deine Lebenskraft einsetzen? Und für welchen deiner Lebensträume würdest du sogar Widerstände in Kauf nehmen? Ablehnung in Kauf nehmen? Finanzielle Einbußen in Kauf nehmen? Was wäre es dir wert, diesen Traum verwirklicht zu sehen? Vision. Es gibt Menschen, die tragen Vision in ihrem Herzen. Und meine Definition von Vision ist, es ist ein inneres Bild von dem, das sind Menschen, die tragen ein inneres Bild von dem, was werden soll. Und dieses innere Bild treibt den Visionsträger an, bis er es in der Realität sieht. Aber da haben verschiedenste Personen, ich habe mal von einer Person gelesen, der hat vor 100 Jahren gelebt, der hat eine kleine Getränkefirma gekauft und dieses Getränk überzeugte ihn so, dass er sich gesagt hat, jeder Mensch auf dieser Welt soll einfach nur seinen Arm ausstrecken können und mein Getränk kaufen können. Und 2005 war ich in den Philippinen auf Mindanao, das ist die südlichste Insel, die größte Insel auch, sehr rustikal, sehr wenig entwickelt. Und ich war 3 Monate dort, habe in einer Kirche mitgeholfen. Und da hat mich da ein Pastor mitgenommen, hat gesagt, wir machen noch einen Trip, mehrere Tage. Sind wir dann mit dem Bus zuerst weiter in den Süden nach Davao City. Und dann sind wir umgestiegen auf den Jeepney, das ist so ein geländegängiger Truck, weil die Straße da noch ein bisschen einfacher wurde. Und die Jeepneys wurden ja für die Filipinos gebaut, also für mich war das Fenster immer auf dieser Höhe, also unten. Ich konnte nichts sehen, also ich schlug nur immer den Kopf an. Es war eine richtige Tortur, aber wir kamen dann 2 Tage später dort an. Da waren wir dann an der Ostküste, da sind wir umgestiegen auf Motorräder. Also nicht ich bin gefahren, sondern ich saß auf dem Lenker, weil wir waren zu dritt. Und da sind wir in die Berge hinaufgefahren, richtig in diese Tribal Areas, ich weiß nicht, wenn man das auf Deutsch sagt, diese Stammesgebiete. Da gab es keine Straßen, nur noch so Pfade, wirklich. Und zwischendurch musste mein Kollege dann noch auf meinen Schoß sitzen, weil wir sonst Übergewicht hatten und hinten runterfielen. Also es war wirklich abenteuerlich, wir sind da raufgekommen. Und da waren wir oben auf diesem Hochplateau, auf diesem Berg. Wunderschön, wirklich im Busch draußen. Da war ein Dorf, keine Elektrizität, kein fließendes Wasser. Etwa 70 Personen, alles gläubige Familien, die aus diesen Stammesgebieten, das waren Animisten, die haben dort Jesus kennengelernt, sind zum Glauben gekommen und wurden dann verfolgt. Verschiedenste Personen wurden auch getötet, die sind dann geflohen und konnten an diesem Ort Schutz finden. Da waren dann diese Leute da zusammen, diese Flüchtlinge eigentlich. Und da haben wir dann ein Eheseminar geleitet, ich als Single, ich habe mich mega kompetent gefühlt. Aber wenn man weiße Haut hat und irgendwo in einem solchen Land ist, bist du einfach gestempelt. Gut, ich habe mich da irgendwie mein Bestes gegeben. Ich würde das wahrscheinlich nicht mehr so sagen. Auf jeden Fall, am nächsten Tag, ja, da haben die ein Riesenfest organisiert. In der Nacht musste noch das Schwein über die Klinge springen. Das arme Schwein hat es nicht überlebt. Ja, und dann wurde das dann am Spieß mehrere Stunden grilliert. Und dann gab es halt alles, was sie so hatten, Papayas und die Früchte und es war ein richtig gutes Essen. Wir haben Schwein gegessen und eben dieses Gemüse, was sie alles hatten und Früchte. Und dazu tranken wir Coca-Cola. Ja. Weil vor 100 Jahren ein Mann die Vision hatte und sich sagte, jeder Mensch dieser Welt soll dieses Getränk trinken können. Es soll in seiner Nähe existieren, sodass er es kaufen kann. Und wir haben bei 40 Grad Schatten, ohne Kühlschrank natürlich, haben wir 40-gradiges Coca-Cola, das schon lange keine Kohlensäure mehr hatte, getrunken. Wirklich toll. Ob das jetzt eine gute Vision war oder eine schlechte Vision, das will ich mal dahinstellen. Ja, es gibt bessere Visionen, es gibt gut, wer hat er vielleicht noch ein gesünderes Getränk vertrieben, wäre das der Welt auch zugute gekommen. Aber auf jeden Fall, der hatte Vision und wir verstehen, Vision kann eine ganze Welt beeinflussen, weil ein Mensch sich gesagt hat, ich möchte, dass es so wird. Und dieser Mensch weiß nicht, ob er, was er sich, er wurde vielleicht steinreich, aber das war vielleicht gar nicht sein großes Ziel. Ja. Aber es gibt verschiedenste Menschen mit Visionen. Eine Person, die so heraussteht, ist Martin Luther King. Ja, er hatte am eigenen Leibe erlebt, was es bedeutet, diskriminiert zu werden, weil er schwarz ist, weil er eine andere Hautfarbe trägt. Und diese Diskriminierung, diese Apartheid, diese Rassengesetze, diese störten ihn. Und das trieb ihn an, und er sah in der Bibel, dass eigentlich die Wahrheit ist, dass wir alle auf Adam und Eva und auf Gottes Schöpfung zurückgehen. Und die Wahrheit ist, dass weder schwarz noch weiß irgendwie besser sind und eben Gleichheit sein muss für alle Menschen. Und er setzte sich mit aller Kraft und gegen jegliche Widerstände ein, damit sein Traum wahr wird, dass in Amerika Schwarze und Weiße und wie auch immer sie Farben haben, gleiche Rechte und gleiche Pflichten haben. Und er hat einen hohen Preis bezahlt, ja, mit seinem Leben. Aber er hat Amerika bewegt, wie kaum ein anderer. Ja, Vision bewegt Dinge, aber Vision treibt die Menschen an, auch Widerstände entgegenzunehmen. Egal, ob es sogar ihr Leben kosten wird. In der Bibel finden wir auch verschiedene Visionsträger. Ich möchte nur auf einen besonders eingehen. Das ist der David. David hat gesehen, wie die Stiftshütte da am Verkommen ist. Sie ist schon ein paar hundert Jahre alt, verstaubt, schon ein bisschen kaputt, da wieder geflickt, da wurde wieder ein bisschen geflickt. Und er liebte seinen Gott. Und er dachte, das ist meines Gottes nicht würdig. Dieser heruntergekommene Zelthaufen da, das geht nicht. Ich will meinem Gott einen Tempel bauen. Das war seine Vision in seinem Herzen. Und er holte auch die Bundeslade schon mal nach Jerusalem und plante dieses Unterfangen, diesen Tempel zu bauen. Er sammelte schon Dinge. Und dann kam der Prophet und sagte ihm, nein, du wirst, willst du dem Gott des Himmels einen Tempel bauen? Er wohnt nicht in Gebäuden, die Menschen machen. Ja, er wohnt, der Gott, der Schöpfer der Himmel und Erde, lebt nicht in Häusern, die die Menschen machen. Und Gott erlaubte ihm trotzdem und sagte nicht, gut, nicht du wirst den Tempel bauen, aber dein Sohn. Und so hat David diese Vision gepflanzt, wahrscheinlich eben auch in seinen Sohn hinein, hat ihm eingeschärft, du wirst den Tempel bauen. Und so hat David gesammelt, hat Geld gesammelt, er hat Steine gesammelt, er hat Holz gesammelt. Also eine Vision steckt andere Menschen an. Eine Vision kann sogar über das eigene Leben hinaus gehen. Und letztendlich ist der Tempel geworden. Ja, ein wunderschöner Tempel, wo das Volk Israel hinging, um diesen Gott anzubeten. Ja, Vision ist etwas, das uns hilft, dahin zu kommen, wo wir hin müssen oder hin wollen. Wir haben uns auch hingesetzt vor einem Jahr, haben die alte Vision unserer Gemeinde hervorgenommen. Und ich kannte sie nicht einmal, muss ich gestehen, als Pastor. Und weil sie war auch recht kompliziert, mehrere Sätze, niemand konnte sich das einfach so merken. Und deshalb haben wir das ein bisschen angeschaut, um was geht es dann eigentlich? Was ist das Ziel, was wir mit unserer Gemeinde verfolgen? Und wir sind auf diesen Doppelsatz gekommen, Menschen sollen Jesus kennenlernen und ihn immer besser kennenlernen. Es mag vielleicht nicht der schönste Satz sein der Welt, aber ich glaube, es trifft eben den Kern der Sache, Jesus kennenlernen und ihn immer besser kennenlernen. Warum soll man Jesus kennenlernen? In 1. Johannes 5,20, da heißt es, und wir wissen, der Sohn Gottes ist zu uns gekommen, damit wir durch ihn Gott kennenlernen, der die Wahrheit ist. Nun sind wir eng mit dem wahren Gott verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Ja, Jesus Christus selbst ist der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Also, Jesus kennenlernen, also durch Jesus können wir den Vater kennenlernen. Jesus sagt, ich bin der Weg, der die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So ist es eben nötig, diesen Jesus kennenzulernen, um zum Vater zu kommen, um das ewige Leben zu empfangen. Gut, was heißt kennenlernen? Das deutsche Wort kennen kann sehr oberflächlich sein. Wir haben gerade noch Abstimmung gehabt, respektive nicht Abstimmung, Wahlen, Bundesratswahlen haben wir hinter uns. Wer kennt den Bundesrat? Ja? Ja, das sind nicht so viele Hände. Vielleicht müssen wir das nochmal, ich muss ehrlich gestehen, ich könnte es euch auch nicht auswendig aufsehen. Aber wer kennt Alain Berset? Ja, wer kennt Alain Berset? Ja, als Freiburger müsste man den schon kennen. Okay, den kennen wir noch. Aber kennst du ihn? Nein. In Tat und Wahrheit kennen wir ihn nicht. Oder vielleicht hast du das Privileg gehabt, ihn mal persönlich kennenzulernen. Ich nicht. Ja, dieses Kennen, das die Bibel davon redet eigentlich, das Kennenlernen, das griechische Wort redet von Erfahrung. Ich kenne aus Erfahrung. Ich kenne nicht, weil ich es weiß. Ja, es reicht nicht, Jesus zu kennen, weil ich es aus der Sonntagsschule weiß. Ich muss ihn erfahren. Genau wie einer Beziehung. Ich habe das damals mit diesem Bild symbolisiert. Irgendwo lernt man sich mal kennen. Ja, das ist ja nicht einfach nur, weil ich jetzt den Namen Daniela habe, lerne ich jetzt die Namen. Und, oder so wie die Teenies, die den Justin Bieber aufhängen. Und dann, ich kenne den Justin Bieber. Und dann schwärmen sie und träumen sie davon. Aber sie kennen ihn überhaupt nicht. Und er kennt sie auch nicht. Ja, das ist nicht kennen. Erkennen ist, man beginnt irgendwo eine Beziehung. Und so wird diese Beziehung dann irgendwie tiefer. Sie machen dann die Beziehung offiziell. Und dann vielleicht heiraten sie später. Und das geht dann einfach so weiter. Ah, da waren zwei verheiratete Männer zusammen. Die haben miteinander über ihre Ehe gesprochen. Und so sagte der eine, ja, weißt du, ich habe 2006 habe ich meine Frau kennengelernt. 2009 haben wir geheiratet und 2013 wurde sie dann schwanger. Und der andere sagte dann, ja, bei mir war das ein bisschen anders. 2009 wurde sie schwanger, dann haben wir geheiratet und dann lernte ich sie kennen. Also das Kennenlernen ist so oder so das Essentielle. Ja, das Kennenlernen ist ein fortlaufender Prozess. Hört nicht auf. Ich habe vor 2 Jahren meine Frau auch noch ein bisschen besser kennengelernt. Ich habe ihr zu Weihnachten Schmuck gekauft und er hat ihr total nicht gefallen. Und ich habe es sofort gemerkt, als sie es ausgepackt hat. So weit kenne ich meine Frau, dass sie nicht spielen kann. Ja. Und ich merkte sofort, oh nein, okay, in Zukunft diese Schmuckkategorie kannst du vergessen. Schenk besser einfach einen Gutschein. Mach diesen Fehler nicht mehr. Okay, also man lernt sich kennen, weil man zusammen ist. Das geht gar nicht anders. Man muss auch Fehler machen, um sich kennenzulernen. Es braucht diese Interaktion und dieses Zeigen des Herzens, diese Gegenseitigkeit. Und so ist eben auch die Beziehung zu Jesus, sie beginnt irgendwo. Ja, für mich war es, als ich 9 Jahre alt war, da habe ich Jesus war zu Hause alleine im Bett am Abend, habe einfach Jesus in mein Herz eingeladen. Und da spürte ich, etwas verändert sich. Es hat sich etwas für meine ganze Zukunft verändert. Ja, da merkte ich, da war eine reale Begegnung mit diesem Jesus. Und ich habe kürzlich eine Frau getroffen, ich durfte sie zu Jesus führen Und dann später habe ich sie gefragt, ja, was hast du jetzt, was hast du erlebt? Oder wie merkst du, dass Jesus in deinem Leben ist? Und hat sie gesagt, weißt du, vorher, die Kirche hat mir Angst gemacht vor der Hölle. Und ich hatte solche Angst vor Gott. Und jetzt habe ich Frieden. Jetzt habe ich tiefen Frieden in mir. Und genau das, sie hat eine reale Begegnung, sie hat Frieden bekommen. Eine reale Begegnung mit Jesus. Und da beginnt, ja, das ist aber der Anfang. Jesus kennenlernen endet nicht mit der Bekehrung. Oder endet nicht, wenn man einfach 30 Jahre lang Christ ist, hat man das Niveau erreicht von jetzt weiß ich alles, ich habe alles erreicht, mehr gibt es nicht unter der Sonne, ich habe die Bibel einmal durchgelesen, that's it. Ja. Wir werden im Glauben, Paulus sagt das, immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Ja, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen und wenn wir etwas mehr von ihm entdecken, dann verstehen wir plötzlich auch, wenn ich meine Frau besser kenne, dann weiß ich ja, dieser Schmuck lieber nicht. Und dieser Schmuck vielleicht eher schon. Ja, je besser wir Jesus kennen, desto mehr können wir unser Leben nach dem ausrichten, was ihm gefällt. So widerspiegeln wir sein Wesen in dieser Welt. Ja, so widerspiegeln wir ihn. Und so können wir heranreifen zu mündigen Christen. Und so setzt sich der Visionssatz zusammen. Menschen sollen Jesus kennenlernen und ihn immer besser kennenlernen. Und ihr habt alle diese Karte noch so in diesem Wochenflyer drin. Aber was nützt es, wenn es an deinem Kühlschrank hängt oder in den Rundordner eingeordnet wird, wenn es nicht in deinem Herzen ist? Was nützt Vision, wenn keiner dahin will? Was nützt eine Gemeindevision, wenn es niemand wirklich interessiert? Wenn es dein Herz nicht bewegt, haben wir einen schönen Papiertiger und wir können schön geschwollene Reden schwingen, aber werden uns nicht bewegen. Ja, das Herz ist der Träger der Vision, nicht das Papier. Papier ist geduldig, da könnten wir noch ganz schöne andere Visionen draufschreiben, aber das Herz ist der Träger der Vision. Ja, das Herz trägt die Vision. Hat Gott Vision? Ja, kannst du es bitte? Ja, hat Gott Vision? Was ist auf Gottes Herz? Möchte ich dich fragen. Ja, was ist auf Gottes Herz? Und wenn wir wissen wollen, was auf seinem Herzen ist, dann müssen wir ganz nah an ihn herangehen und unser Ohr auf sein Herz legen. Ja, und dann hören wir es. Hörst du es? Ja, den Herzschlag Gottes. Ja, den Herzschlag des Vaters. Und willst du wissen, was auf seinem Herzen schlägt? Willst du wissen, was auf seinem Herzen ist? Ja. Auf seinem Herzen steht, ich liebe dich. Ich habe dich eh und je geliebt. Ich hatte dich erträumt und du bist geworden. Ich habe mich nach dir gesehnt und endlich bist du gekommen. Und ich freue mich, dass du zu mir kommst, dass du mir gehörst. Das ist mein Herzschlag. Du erfreust mich. Meine Liebe zu dir wird nie enden. Und aus der Liebe zu dir habe ich meinen Sohn für dich gegeben. Ich habe alles bezahlt. Ich habe alles bezahlt. Gott hat alles gegeben. Und verstehst du, aus dieser Liebe heraus, für die ganze Welt, ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er liebt nicht nur dich, er liebt die ganze Welt. Ja, er sehnt sich danach, dass die Menschen, die ihn nicht kennen, finden. Ich habe einmal ein Video gesehen von einem Mann, ein Banker, ist noch nicht allzu lange her. Und dieser Mann hatte alles. Er hat eine wunderschöne Familie, Frau, zwei Kinder. Er hat eine wunderschöne Villa gehabt, mehrere Autos, alles, was man sich so wünschen kann. Er war Christ, ging zur Kirche, hatte das Leben, was wahrscheinlich die meisten Menschen davon träumen. Ja. Und eines Tages sitzt er im Gottesdienst und Der Heilige Geist berührt sein Herz und er spürt diesen Herzschlag Gottes, er spürt diese Liebe Gottes und es brennt wie Feuer auf seinem Herz und er fällt hinten runter und ist für einen Moment wie im Koma. Und als er aufsteht, da geht er hin und er verkauft alles. Verkauft sein Haus, er kündigt seinen Job und er geht mit seiner Familie nach China und er gründet ein Waisenheim für behinderte Kinder. Ja, und ich habe die Szene noch vor mir. Da sitzt dieser Ex-Banker mit einem behinderten Kind und er wechselt jetzt Windeln, gibt Shoppen und dieses Kind kotzt ihm noch so über, über sein Hemd. Ja, und er sagt, er weißt du, als ich da gespürt habe, wie sehr, dass Gott die Menschen liebt. Und ich habe gespürt, dass er genau die Menschen liebt, die kein Mensch haben will. Und da konnte ich nicht anders. Ich musste hingehen und die Menschen lieben, die niemand haben will. Und ich liebe diese Kinder. Ich liebe diese Kinder. Verstehst du, wenn das Herz verändert wird, wenn Vision in dein Herz kommt, ja, wir sind Kinder Gottes, wir tragen seine DNA. Aber hast du auch seinen Herzschlag? Verspürst du dein Herz, seinen Herzschlag des Vaters? Die Liebe für die Verlorenen, die Liebe für die Menschen, die niemand will. Und ich glaube, dass Gott unser Herz berühren will. Und ich möchte dir diese Frage stellen. Kennst du Jesus? Und ich meine damit, hast du ihn erlebt? Hast du Frieden? Und bist du bereit, Jesus noch einmal besser kennenzulernen? Bist du schon am Punkt, am Zenit angekommen des Christseins, wo du dich ausruhen kannst, die Bibel schon einmal durchgelesen, alles kennst du? Dann mach dich auf, Jesus zu entdecken. Er möchte dein Herz berühren. Ich möchte dich herausfordern. Lass die nächsten Jahre nicht einfach verstreichen. Paulus hat am Ende seines Lebens im Philipperbrief geschrieben und hat gesagt, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und er hat die Gemeinschaft seiner Leiden auch erlebt. Er wurde dann enthauptet. Und gib Jesus die Erlaubnis, dein Herz mit seiner Vision zu erfüllen. Ja, vielleicht hast du andere Visionen, vielleicht merkst du, es bewegen dich ganz andere Dinge. Aber lass Gott an dein Herz heran. Er möchte dein Herz erfüllen. Ja. Und wir möchten jetzt einfach eine Zeit nehmen, 2 Minuten, wo du und Gott einfach zusammen seid. Du kannst die Augen schließen, du kannst die Frage bewegen, die dein Herz bewegt, wo du merkst, der Heilige Geist legt wie so ein Schwerpunkt in dir. Dann lass da, gib Gott eine Antwort in deinem Herzen. Lass den Heiligen Geist wirken. Und Vater, ich danke dir, dass du mit ewiger Liebe uns geliebt hast. Viel mehr, als wir uns das je erdenken konnten. Und du liebst die Menschen, die niemand will. Und du siehst unser Herz und ich gebe mein Herz dir neu. Fülle es mit deiner Vision. Amen.